Ja, nach der letzten Woche hatte ich leichte Zweifel in meinem Herzen, in meinem Inneren, ob die Botschaft wohl die richtige sei. Aber am Donnerstagmorgen hat mich der Herr korrigiert und ermahnt, hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht wirst du mein Wort verkünden und wirst die gute Botschaft des Evangeliums bringen. Und zwar soll es heute um die Botschaft gehen, um Gott und seine überströmende Gnade für dich, für andere und auch für mich. Denn der Herr ist gut und der Herr kennt viele Menschen, die ihn noch nicht kennen und die ihn diese Botschaft brauchen. Und da wollen wir uns einfach heute mal den Paulus zum Vorbild nehmen, wie er auch dem Timotheus geschrieben hat. Er hat viel weitergegeben und damit wollen wir uns einfach mal befassen und von ihm lernen, alle gemeinsam. Es wäre schön, wenn wir mal reingehen könnten in 1. Timotheus 1, ab Vers 12. Und zwar fängt der Paulus dort an, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Ihr wisst ja alle, der Paulus, der hat, bevor er zu Jesus kam, die Christen verfolgt. Er hat auch gedacht, er tut es nicht nur im Auftrag der Priester oder des Hohen Rates damals, die auch Jesus verurteilt haben, sondern er hat gedacht, er tut es im Auftrag Gottes und hat es voller Eifer getan. Voller Eifer ist er gerannt und gegangen mit Soldaten in den Gedanken, ich tue den Auftrag des Herrn, ich muss diese Sache zu Fall bringen. Ich muss dieses Christentum ausrotten, ich muss diese Jünger Jesu ins Gefängnis stecken. Und er war auch für die Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Er war dafür, er hat es sogar befürwortet. Wenn wir uns jetzt mal in die Sicht dessen versetzen, was damals die Jünger Jesu, also zum Beispiel Petrus oder Johannes oder auch viele andere, die in Jerusalem gläubig waren, von Paulus damals hatten, bevor er sich bekehrt hat. Das war für sie wirklich ein ganz gefährlicher Mann. Sie wussten, dass er diesen Auftrag des Hohen Rates hatte und dass er gut dachte, dass er den Willen Gottes ausführte. Aber in den Augen Gottes auch ein schlimmer Sünder, weil durch ihn natürlich viele Geschwister entweder sogar zu Tode gekommen waren, wie Stephanus, wo er zugestimmt hat, oder auch viele ins Gefängnis gekommen sind. Und so ein Mann begegnet uns jetzt und schreibt uns von großer Gnade. Wir haben ja auch von Richard gehört, der hat ja auch erzählt, dieses Zeugnis von diesem Mann, der 300 Leute auf dem Gewissen hatte. Ein Mann, der 300 Leute umgebracht hatte, hat bei Gott Gnade gefunden. Hat bei Gott Gnade gefunden und ewiges Leben, konnte zum Glauben kommen. Und so sehen wir es beim Paulus und wir sehen es auch heute in dieser Zeit von dem Zeugnis, was Richard erzählt hat. Wo die Sünde groß war, ist Gottes Gnade umso reicher geworden. Ist umso mehr diese Liebe ausgegossen worden. Ich glaube, Jesus hat es mal gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und umso eifriger war ja dann später auch der Paulus. Das Wort Gottes zu predigen, das Evangelium zu verkünden, auszuteilen. Ich weiß nicht, ob damals einer mehr gereist ist als der Paulus, um das Wort zu predigen, um Jünger zu machen, um auszuteilen vom Wort des Herrn. Und es war ja auch so, die Gnade, es war nicht so ein kleiner Tropfen Gnade. Gott hat nicht gesagt, ach, der Paulus, so ein schlimmer Sünder war das. Der soll froh sein, dass er jetzt gerade so errettet ist. Gerade so drin im Reich Gottes. Das reicht für den, was der alles Schlimmes gemacht hat. Der hat sogar meine Jünger ins Gefängnis gesteckt. Das muss ihm reichen. Nee, wir lesen dann weiter im Vers 14. Überströmend aber war die Gnade, die Paulus erhielt. Überströmend. Gott handelt hier nicht nach menschlichen Maßstäben. Wir würden vielleicht manchmal so denken, wenn wir an die Sache rangehen, ja, der hat so viel Schlechtes in seinem Leben gemacht. Da soll ich jetzt froh sein, wenn er gerade noch so errettet ist und beim Herrn sein kann. Nee, Gott gab dem Paulus eine überströmende Gnade. Einer der schlimmsten Sünder damals überhaupt erhält bei seiner Umkehr zu Gott und beim Einsehen, dass er auf dem falschen Weg war, diese überströmende Gnade. Und so viel, dass es bei ihm überläuft. Ich kenne das auch, also die Simone hatte doch letztens erst hier den Becher überlaufen lassen, hier bei dem Familiengottesdienst vorm Joel. Und wir kennen ja auch von David, der auch geschrieben hat aus dem 23. Psalm, mein Becher fließt über. Na, und das will uns Gott zuteil werden lassen. Denn wenn David das erhält und wenn Paulus das erhält, dann ist es doch auch für uns, oder? Bei mir persönlich war das jetzt vor 2 Wochen so, wo ich dann auch so diese Botschaft aufs Herz bekommen habe. Und zwar war ich noch im Hauskreis abends in der Dusche und da fing das wie an zu arbeiten. Was ist denn jetzt los? Da kamen immer mehr Bibelstellen und früh am Morgen ging das weiter. Eigentlich wollte ich beten gehen, aber ich konnte irgendwie nicht. Sagte der Bea zu mir, kannst du mit mir spielen? Ich dachte, okay, nimmst du erst mal Zeit, Sonntag früh. Habe ich mich hingesetzt und ich habe nur noch geheult. Der Bea hat gespielt mit mir, war froh, dass ich bei ihr saß. Ich hätte auch nicht mal gewusst, was ich hätte Gott sagen sollen. Ich habe einfach nur geweint und Gottes Gnade gespürt auf meinem Leben, ohne dass ich was gemacht hätte. Und das hat nochmal so rasch ein bisschen einen Schalter rumgelegt und ich gemerkt habe, dass Gottes Gnade unendlich ist. Das hat nochmal rasch so das Herz aufgemacht und ich wusste dann, aha, Gott ist nicht abhängig von meinem Tun. Gott ist auch nicht abhängig davon, ob ich jetzt in die Küche gehe, die Tür zumache und jetzt zu ihm bete. Er kann mit seiner Gegenwart jetzt trotzdem da sein, auch wenn ich vor meinem Kind mal sitze, 5 Minuten noch oder 10 Minuten. Das hat bei mir so rasch so gewirkt dann. Und der Herr ist gut. Und dann kamen nur noch mehr Bibelstellen und dann kam auch noch die Botschaft. So nach und nach. Und das hat einfach jetzt gewirkt an mir, dass ich mehr und mehr erkennen durfte, ne? Dass Gottes Gnade unendlich ist und überreich. Für wen, erklären wir dann gleich noch. Erstmal der Standpunkt, den wir jetzt alle haben. Epheser 1,7. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist auch der Standpunkt, den wir jetzt in Jesus haben. Unabhängig davon, wie schlimm die Sünde war, in der wir vorher drinne gesteckt haben. Na, Gott tut für alle das Gleiche, Gott liebt alle gleich und für jeden, der umkehrt von seinem alten Lebensstil, der den biblischen Weg dann auch folgt, von Vergebung, von Taufe, im Wasser hat man ja erst und dann auch die Geistestaufe, der erhält diese überströmende Gnade. Na, jeder bekommt es. Es wird Gott sagt nicht, na, du warst zu schlimm in der Sünde drin, du hast so viel Schlechtes gemacht, bei dir ist es weniger. Gott hat nicht solche Maßstäbe. Manchmal ist es gerade so, dass die schlimmsten Sünder, wie wir beim Paulus sehen, die größten des Zeugen und Nachfolger von Jesus überhaupt wären. Bei wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und er hat auch diese Liebe Gottes im Herzen, der will, dass es nach außen dringt. Und auch wer jetzt vielleicht nicht so auf ein ganz schlimmes, dunkles, schwarzes Leben zurückblicken kann, der kann das aber genauso empfangen. Weil die Gnade von Jesus ist überströmend für jeden. Und überströmend bedeutet, dass es auch zu anderen strömt. Also wir erhalten alle in Jesus Christus die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Schuld. Für uns und auch für andere. Wenn uns vergeben ist, vergeben wir dann natürlich auch jeden, der an uns schuldig wurde. Nach Matthäus 6, Verse 14 und 15. Stellt euch mal diesen Reichtum an Gnade vor, den Gott für jeden Einzelnen hat, der diesen biblischen Weg geht, von Umkehr, auch dann sagt, okay, ich komme jetzt in die Nachfolge, ich tue, was mein Herr sagt. Horch auf seine Gebote, da ist so ein großer Reichtum da. Ich habe früher immer in den Comics von Dagobert Duck gelesen und habe den großen Geldspeicher gesehen, habe immer gedacht, boah, so eine Menge Geld hättest du auch gern mal. Na? Aber jetzt kam mir das so nochmal so in den Sinn, Mensch, Gottes Gnade ist nochmal umso mehr größer. Na? Wenn der Dagobert Duck vielleicht einen Geldspeicher hatte, sind Gottes Geldspeicher an Gnade unzählbar. Na? Oft kommt auch uns unser Haufen Sünde schon so groß vor. Aber Gottes großer Haufen an Gnade oder große Fülle an Gnade, sagen wir vielleicht besser, ist nochmal umso größer. In dem Psalm lesen wir das auch. Psalm 57, Vers 11 zum Beispiel schreibt uns das. Denn so groß bis zu den Himmeln ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Wenn wir jetzt mal gucken, so groß bis zu den Himmeln, man kann ja auch aus dem Fenster schauen. Na, also hier steht ja Himmeln, na, das reicht ja eigentlich bis sogar bis zum dritten Himmel, wo Gott selber ist. Aber nur wenn wir uns jetzt mal den irdischen Himmel angucken, keiner von uns weiß, wo das Ende sein soll. Na, wenn wir jetzt hier rausschauen, ja, man sieht zwar einen Horizont, aber wir wissen ja alle, dass es dann weitergeht. Und nach oben sind irgendwo keine Grenzen gesetzt, auch wenn man es jetzt mal auf das rein irdische bezieht, was ja jeder Mensch kennt. Ne? Es geht immer weiter, es geht immer weiter und weiter. Also dieses Universum dehnt sich auch immer weiter aus und es gibt da keine Grenzen. Und so groß ist des Herrn Gnade. Zuletzt erhalten wir dann eine ewige Gnade bei Gott und für seine Nachfolger hört diese niemals auf. Sie ist ewig. Das hat er uns verheißen in seinem Wort. Und wie kommen wir da hinein? Durch Glauben. Na, Epheser 2,8 schreibt uns das. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Wodurch? Durch Glauben. Und durch Gehorsam bleiben wir drin. Diese überströmende Gnade im Hier und Jetzt zu empfangen und auch für alle Ewigkeit. Und diese zwar so zu empfangen, dass wir sie nicht nur für uns selber vergeuden, sondern dass wir sie auch weiterfließen lassen können, zu anderen hin. Lesen nochmal in 1. Timotheus 1,14. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Durch Glauben kommen wir zu ihm und durch Glauben und Gehorsam bleiben wir drin in dieser Gnade. Er hält uns dort fest. Na? Dort finden wir auch seine Liebe, die in unser Herz ausgegossen wurde, nach Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist. Auch dieses müssen wir durch Glaubensgehorsam in unseren Herzen bewahren. Denn es gibt diese Attacken des Feindes, ne, wo er uns vielleicht mit Verdammnis kommen will. Ne? Römer 8, Vers 1, lese ich mal nach der Schlachterübersetzung. So gibt es aber jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Im Umkehrschluss sollen alle, die durch den Glauben an Jesus leben, das bedeutet auch im Geist wandeln, sollten keinerlei Verdammnisgefühle haben, weil diese sind klar vom Feind. Und wenn diese kommen, dann liest diese Stelle. Du liest es im Wort, das Gott dir vergeben hat, zum Beispiel Epheser 1,7. Nimm deinen Stand in Christus ein und weis den Feind von dir. Proklamiere diese Worte so oft, bis überströmende Gnade und Vergebung durch dein Herz fließen und jede Härte aus dem Herz herausgeht. Na? Proklamiere das Wort so lange, bis das, was wir im Wort vorfinden, Realität ist in unseren Herzen. Na? Denn das Wort ist die Wahrheit, sagt ja auch Jesus in Johannes 17, Vers 17. Und jede Herzensregung und jedes Gefühl muss sich dem unterordnen und anpassen. Das ist das eine. Es gibt natürlich aber auch noch etwas anderes, worauf wir durchaus reagieren sollten. Nämlich, wenn der Heilige Geist uns überführt und wenn er wirklich auf eine Sache seinen Finger legt und sagt, hier ist noch unvergebene Schuld, bringt das in Ordnung. Natürlich müssen wir uns da korrigieren lassen und dürfen da nicht sagen, na hier gibt es jetzt keine Verdammnis für uns, die wir in Christus Jesus sind. Das müssen wir klar unterscheiden. Und wie unterscheiden wir das? Verdammnis sagt, du bist Sünder. Es gibt keinen Ausweg, geh weg, ich will dich nicht mehr. Ja? Verdammnis lässt sich in diesem Standpunkt von Sünde stehen und bietet keine Hilfe an. Also so macht es der Teufel. Er hat dich erst in die Sünde verführt und dann lässt er dich im Unglück und in deinem ganzen Schaden alleine. Sagen wir es mal so. Wenn der Heilige Geist kommt und dich überführt, spricht es eine ganz andere Sprache. Da ist der Friede Gottes drin. Er kommt wie eine Taube. Ist nicht vorwurfsvoll, sondern zeigt ganz mit Gottes Liebe, legt er den Finger auf die Wunde, zeigt auf, wo das Problem ist, wo das Herz noch Heilung braucht. Er sagt dir, ja, du bist in Sünde, du lebst in Sünde, aber komm her, ich helfe dir. Ich hole dich heraus aus diesem Gefängnis. Wenn du mit mir mitgehst, hole ich dich raus, ich mache dich frei. So tut der Heilige Geist sein Werk. Und es ist ein Unterschied und das sollten wir jeder lernen zu unterscheiden. Eben, dass wir in dieser überströmenden Gnade jeden Tag leben können, die nicht nur für uns ist, sondern auch für andere. Und da hilft uns die Bibel in den Schritten, dass wir wirklich in dieser Umkehr gehen können und jeden Tag diese Gnade erleben. Diesen Unterschied, den ich gerade gesagt habe, das sagt auch nochmal 2. Korinther 7, Vers 10 aus. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also denen, die wirklich durch Überführung des Heiligen Geistes umgekehrt sind, die ihr Leben bereinigt haben, die alles in Ordnung gebracht haben, diesen wird das Leben im Überfluss gegeben. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus das. Wieder lesen wir das Wort über. Ja, das ist nicht bloß so ein bisschen ein kleines Flüsschen, dass es für jeden Einzelnen gerade so noch reicht, dass wir dann in Ewigkeit errettet sind und bei ihm sind. Nein, im Übermaß gibt der Herr dann. Jesus sagt dort, ihr werdet Leben haben und zwar im Überfluss. Genau, weil eben, wenn man das jetzt mal mit Wasser vergleicht, wenn es dann überfließt, es gibt so viele Menschen, die trocken sind, die in Sünde gefangen sind, die keinen Halt haben, die irgendwo traurig sind, die bitter sind oder die an falschen Stellen suchen. Wenn man das jetzt mit Herzensböden vergleicht, dann ist ihr Herzensboden vielleicht trocken wie eine Wüste. Und dann muss es eben deswegen überfließen bei uns, dass es auch sie erreichen kann, dass Gott uns gebrauchen kann, auch sie zu erreichen, dass sie auf dieses Angebot von Gnade eingehen und darauf reagieren. Die erste Grundlage dafür, das ist, dass wir durstig sein müssen. Dass wir ein durstiges Herz brauchen, was von Jesus einfach empfangen will. Ne? Jesus sagt in Johannes 7, ab Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also, wenn wir durstig sind, dann kommen wir auch zu Jesus. Dann holen wir uns von ihm ab, was wir brauchen. Dann ist das, was wir in der Bibel lesen, nicht mehr bloß ein geschriebener Buchstabe oder vielleicht irgendeine Theorie oder Theologie. Es ist Realität, es ist eine Beziehung. Es strömt zu uns dann Jesus und gibt uns dieses Wasser des Lebens und lässt uns trinken. Er teilt uns das aus. Aber wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen zu ihm kommen. Dann können wir trinken. Und das bedeutet für mich, dass ich ausreichend Zeit für ihn reservieren muss. Im Kämmerlein, in Suche. Ne? Und auch bei mir braucht es oft eine Weile, bis ich durch bin. Und das, was mich hindert zu trinken und wirklich zu Jesus zu kommen, aus dem Weg ist. Bis alle Emotionen und Gedanken und alles, was an Gefühlen vielleicht vom Tag noch da ist, was vielleicht ein Arbeitskollege gesagt hat und so weiter, wirklich so weit runterfährt, dass es mich nicht mehr beschäftigt, dass ich eins zu eins mit Jesus Gemeinschaft haben kann. Aber wenn man einmal dort ist, an diesem Punkt, dann kannst du trinken, dann kannst du von ihm empfangen und kannst jeden Schluck genießen und kannst so viel trinken, dass es irgendwann auch überfließt. Aber es liegt an dir, wie viel Zeit du investierst, wie viel Zeit du einsetzt. Dann sagt Jesus weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das Wort ist unser Maßstab. Das Wort zeigt uns, wie wir da hineinkommen, wie wir zu Jesus kommen können, wie wir ihm begegnen können, welche Schritte nötig sind. Das Wort zeigt uns das. Und wenn wir da im Glauben danach handeln, kommt die Verheißung. Aus unserem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann wird es überlaufen, dann wird es aus uns heraus quillen, wird es aus uns herauskommen, was Jesus den Menschen sagen will. Denn Jesus hat noch eine gute Botschaft für jeden Menschen, der auch da draußen ist und der gar nicht weiß, was, der kennt das irdische Wasser, aber was Wasser des Lebens ist, was ins ewige Leben kommt, das wissen die nicht. Und die müssen es aber hören. Und da muss es aber in uns so weit gefüllt sein, dass wir überfließend sind, dass es aus uns herausfließt, dass wir gar nicht anders können, als die gute Botschaft zu verkündigen. Aber dafür braucht es viel Zeit mit Jesus. Es braucht Gemeinschaft mit ihm. Es braucht Zeit vor seinem Thron. Braucht Zeit mit ihm persönlich eins zu eins. Das ist ja auch unsere erste Berufung nach 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den wir berufen worden sind in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und es ist eine Gemeinschaft, wie Jesus die hier auf der Erde mit dem Vater pflegte. Jesus hatte 24 Stunden am Tag. Jesus hatte viel zu tun. Alle Menschen sind ihm hinterhergelaufen. Aber er brauchte die Gemeinschaft. Schon früh am Morgen ging er auf den Berg und suchte den Herrn. Morgens 3 Uhr ging er los und suchte den Herrn. Er suchte die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit seinem Vater. Er brauchte sie genauso. Das ging bei ihm nicht so automatisch, dass er einfach so alles so tun konnte, was dort geschrieben steht, sondern er brauchte die Gemeinschaft, er brauchte die Kraft vom Herrn, stärkte sich in dem Herrn und brauchte auch den Heiligen Geist, wie wir gelesen haben. Dass der Heilige Geist auf ihn kam in Form einer Taube, wo er getauft wurde. Und er sagte auch zu Johannes dem Täufer, lass es jetzt so sein, tauf du mich. Ne? Lass es als Beispiel dienen für viele, wie es sein soll. Und dann kam der Heilige Geist. Wir brauchen diese Gemeinschaft, damit wir beständig dieses frische Wasser empfangen. Man kann ja mal das Bild hernehmen, wenn man jetzt einen Bachlauf oder irgendwas hat und da ist dann wie ein großer Teich, wo Wasser reinfließt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite läuft es wieder raus. Na? Nehmen wir mal an, dass nichts Neues nachfließt. Was passiert mit dem Wasser, was in diesem, nennen wir es mal Tümpel ist? Es verdreckt, es wird weniger, es kann auch irgendwann nicht mehr rausfließen, weil ja nichts Neues nachkommt. Das Wasser wird irgendwie trüb, aber wenn reichlich nachkommt und reichlich Regen kommt, dann fließt dieses klare Wasser wieder in diesen Tümpel rein. Und dann kann man es eigentlich nicht mehr Tümpel nennen, sondern es ist klar, es sieht gut aus. Vielleicht würden die Kinder auch gern dann drin baden wollen oder so, aber auf jeden Fall, es wirkt wieder anziehend. Ne? Wir haben das im Urlaub gesehen, da sind wir dort zum Strand an einer Stelle vorbeigekommen. Das war wirklich ein großer Teich, aber es floss weder Wasser rein noch raus, zumindest hat man nichts gesehen. Oben war die Oberfläche völlig grün und die eine Cola-Dose, die dort lag, lag nach 2 Wochen immer noch. Keine Bewegung, nichts, keine Veränderung, Tag für Tag dasselbe Bild. Dagegen dann am Strand, natürlich die Ostsee, wo du dann die Wellen hin und her schwabbern hast, da hast du auch schön klares Wasser, da hast du einen Grund gesehen, weil es kommt immer wieder Wasser durch den Wind in diese Richtung und der Sand bleibt unten und kann sich nicht oben absetzen. Wie in dem Tümpel davor, nicht wie in dem Tümpel davor, an dem Weg, wo es halt nicht so war. Ja, das vielleicht mal als Vergleich dazu, wie es in uns aussehen kann. Auch in der Offenbarung fordert uns das Wort Gottes heraus. Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Auch hier hören wir es. Die wir durstig sind, wir bekommen das Wasser des Lebens. Wir sollten auch aufpassen, dass uns natürlich nicht zu viel nach anderen Sachen dürstet. Dürstet vielleicht nach Dingen der Welt, dürstet nach dem, was wir besitzen, es zu hegen und zu pflegen, sodass wirklich alles im perfekten Zustand ist. Nein, Jesus sollte immer, wie wir es auch jetzt auf dem einen Bild vom Alex gesehen haben, auf unseres Herzens Thron sitzen, dass er der Wichtigste ist. Und dann werden wir auch durstig sein nach ihm, werden kommen an die Quelle und trinken von ihm. Wenn es natürlich die anderen Dinge des Lebens zu wichtig wären, dann nehmen sie auch Zeit in Anspruch, nehmen die Zeit mit dem Herrn weg und wir sind zu wenig vor ihm und es läuft auch zu wenig Wasser in unseren Teich nach. Dass es dann schnell passieren kann, dass er eben verdreckt, wie ich in dem Beispiel vorhin habe versucht zu sagen. Alles, was uns dann abhält, wir müssen dann Prioritäten setzen, müssen die Dinge, die noch Sünde sind, in unserem Leben ans Kreuz bringen, brauchen Vergebung, brauchen Reinigung, brauchen auch die Heiligung, eben, dass wir in dieser überströmenden Gnade sein können. Das eine geht nicht ohne das andere. Jesus sagt ja dann in Vers weiter, wer überwindet, der wird dies erben, das Wasser des Lebens. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Die Töchter natürlich eingeschlossen. Wir müssen überwinden. Der Feind wird sich freuen, wenn wir unsere Zeit in andere Dinge stecken und vielleicht in unseren Ideen aufgehen, die wir so haben, sei es an Haus und Hof oder in anderen Dingen, wo wir einfach abgelenkt sind. Dann freut sich der Feind, weil er weiß, jetzt hat der Christ keine Zeit mehr für Jesus, jetzt kann nichts nachfließen von dem frischen, lebendigen Wasser, jetzt ist er zu beschäftigt. Und deswegen hält der Feind uns auch gerne so ein bisschen in übermäßiger Beschäftigung und versucht uns mit vielen Ideen abzulenken von dem, was das Eigentliche ist. Und da müssen wir vorsichtig sein, was ist wirklich vom Herrn, was ist wirklich dran und vorbereitet, was ist aber auch nicht dran. Was hält uns bloß wieder ab? Was kostet bloß zu viel Zeit, die eigentlich der Herr haben sollte von uns? Deswegen müssen wir uns ganz auf ihn ausrichten, müssen uns auf ihn fokussieren, dass wir von ihm jeden Tag auch wieder neu erkennen, ist es jetzt dein Wille, dass ich das und das heute tue, oder ist es nicht dein Wille? Ja? Wir sollten den Heiligen Geist um Hilfe bitten, dass wir die Dinge erkennen, die uns vielleicht abhalten. Bald ist ja auch unsere Fasten- und Gebetswoche. Das wird eine gute Chance, sich vollkommen auszurichten, neu auf den Herrn zu konzentrieren, sich neu zu fokussieren und alles andere in dieser Zeit auch bewusst beiseite zu legen, wo man weiß, das engt vielleicht die Beziehung zum Herrn auch ein bisschen ein. Wir reden dann oft über Essen, dass wir das Essen weglassen und bisschen reduzieren, manche mehr, manche können es nicht ganz so viel, jeder nach dem Maß seines Glaubens oder wie er die Gnade vom Herrn empfängt. Aber ich hatte noch eine andere Idee. Wie wäre es denn in der Zeit, wenn man mal das Handy, das Internet, Computer, alle möglichen Sachen, die damit zusammenhängen, so weit reduziert, wie es geht? Also zumindest, ich meine es im privaten Bereich, wäre natürlich auf Arbeit am Computer sitzen muss oder weil er dort tätig ist oder weil es dringende Sachen gibt, die zu klären sind. Das muss man natürlich weitermachen. Aber ich meine, so dieser private Bereich, wo ja dann auch relativ viel mit diesen Geschichten läuft, dass man dort vielleicht auch abgelenkt sein könnte, dass man es dort für diese 3 Tage mal ausblendet. Es gibt auch wieder neuen Raum. Ne? Wirklich sich nur erstmal auf das Wort Gottes zu konzentrieren und auf den Heiligen Geist. Weil was anderes brauchst du nicht, um vom Herrn zu empfangen. Du brauchst nicht die Predigt aus dem Internet. Brauchst du nicht. Du brauchst nur das Wort Gottes und du brauchst den Heiligen Geist. Dann wirst du selber empfangen, was der Herr dir zu sagen hat. Und dann kannst du erzählen dann am Sonntag, was der Herr dir gezeigt hat. und muss nicht jetzt prüfen, der Prediger X hat das gesagt, der Prediger A sagt das, das widerspricht sich, das ist mir alles so kompliziert. Ja, dann musst du nicht prüfen. Der Herr hat es dir gesagt. Und du kannst dann uns am Sonntag oder auch im Hauskreis erzählen, was dir der Herr gesagt hat. Ja, und dann hat der andere Bruder hat das vom Herrn gehört. Das passt zusammen. Und dann kommt man zusammen und baut sich gegenseitig auf. Ne? Und was auch noch gut ist vom Wirtschaftsminister, das spart Strom. Weil die Endgeräte sind ja aus. Das ist so ganz nebenbei. Da freut er sich. Ja. Und zudem im Geistlichen fließt Gottes lebendiges Wasser zu uns, weil wir eins zu eins mit ihm Gemeinschaft haben, weil wir es von seinem Wort lernen, weil wir von ihm hören. Und dann können wir selbst Zeugnis geben, was der Herr tut in unserem Leben, auch für andere und was er uns gezeigt hat. Und dann empfangen wir dieses Wasser des Lebens in uns. So viel, dass Strömige des lebendigen Wassers aus uns herausfließen, wie wir vorhin in Johannes 7, Vers 38 gelesen haben. Und diese Ströme lebendigen Wassers, wie die im Himmel sind, das beschreibt uns Offenbarung 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Wasser, glänzend wie Kristall, fließt durch Neue Jerusalem oder in diesen himmlischen Regionen. Ne? Dort gibt es ein Wasser, was nicht nur klar ist, wo man auf den Grund schauen kann, sondern es wird noch glänzen. Also ich weiß nicht, wie das wirklich aussieht, keine Ahnung, aber es muss eine Art von Wasser sein, was wir auf der Erde hier noch nie gesehen haben. Was all unsere verstandesmäßigen Überlegungen weit übersteigt. Und wir empfangen wie eine Art Wasser des Lebens in unserem Innern, wenn wir den Herrn suchen. Wir sehen es zwar nicht, aber wir empfangen von ihm. Und dann sind wir bereit, für ihn da zu sein, weil es bei uns überströmt, weil wir es von Herzen dann wollen, weil wir von Herzen an ihn dran sind. Und weil wir von dem, was überströmt, was überläuft, dann auch weitergeben können an andere. Und in der nächsten Zeit werden wir es bei uns überströmen brauchen. Wir werden nicht umhinkommen, den Herrn so zu suchen, eben dass es überströmt, dass es überläuft, weil wir den Blick auf ihn brauchen und nicht auf die irdischen Dinge. Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir auch wieder. Und wen der dürstet, der komme. Nochmal diese Aufforderung, wen der dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das hat auch niemand auf dieser Welt, das umsonst ist. Na, bei Gott gibt es das so. Diese Botschaft ist für uns. Und wenn wir danach handeln, dass es in uns überfließt, so fließt das Wasser des Lebens von uns aus zu jedem anderen Menschen, der für uns vorbereitet ist. Der eine Person des Friedens ist, der vom Herrn vorbereitet ist und auf der Suche ist. Na, wir werden an diesen Werken nicht vorbeigehen. Wir haben ja auch jetzt an der Technik, hatten wir, ich weiß nicht, ob er noch drauf ist, mal den Spruch, was du in anderen entzünden willst, muss in dir selber brennen. Das ist auch so ähnlich, bloß halt mit dem Bild von Feuer. Wir gehen nochmal rein, wir wiederholen das nochmal. 1. Timotheus nochmal ab 1,14. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von welchem ich der Erste bin. Das ist sein Ziel. Jesus Christus gibt uns diese Gnade und er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Er hat dich und mich frei gemacht, aber er will auch die Menschen retten, die ihn noch nicht kennen, die noch in Gefangenschaft sind, die noch in Angst und Tod stecken, obwohl sie es vielleicht nach außen hin nicht zugeben wollen, weil nach außen hin alles gut aussieht. So dass wir diesen Menschen in seiner Gnade begegnen können, die noch in Sünde sind, begegnen können ihnen in der Liebe Gottes. Aber dazu muss es bei uns überfließen, sonst können wir das nicht. Na? Wir müssen selbst voll Heiligen Geistes sein, dass es nur so aus uns heraus sprudelt, von seinem Wort. Denn wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wir müssen voll sein, übervoll, sonst kann unser Mund nicht überfließen. Wie ist es mit unseren Gebeten? Vielleicht könnte sich da auch noch ein bisschen was verändern. Also bei mir ist es oft so, die Bitte für Unerretteten ist klar, macht man fast jeden Tag. Aber wie wäre es mit einem richtigen Flehen? 1. Timotheus 2,1 spricht von einem Flehen für Unerrettete. Aber dazu muss unser Herz berührt sein. Lasst uns ihn suchen, dass wir auch mal richtig flehen können, weil das berührt das Herz Gottes. Er hat seine Ziele, Menschen zur Umkehr zu bringen. Und das ist auch eins, mit was wahrscheinlich fast mit ganz oben steht beim Vater, dass so wenig wie möglich Menschen in die ewige Verdammnis müssen. Wir müssen uns mit den Zielen des Vaters eins machen. Und das wird sein Herz berühren, wenn das, was ihm wichtig ist, uns genauso wichtig ist. Alle Gleichgültigkeit dem gegenüber, dass Menschen verloren gehen und in diese ewige Hölle kommen, sollten sie diese Erde mal verlassen, muss aus unserem Leben raus. Es darf keinerlei Gleichgültigkeit da sein, was mit diesen oder jenen Menschen, von Gott geliebten Menschen passiert, wenn er die Erde verlässt. Gott hat so eine große Liebe, er hat seinen Sohn gesandt. Er will, dass diese Menschen zur Umkehr kommen. Er will, dass sie ihn kennenlernen. Er will, dass sie von seiner Liebe gezogen werden kann. Aber dafür will er uns gebrauchen. Er will uns gebrauchen, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben, ihnen das Evangelium zu bringen, dass sie ihn erkennen können. Diese Gleichgültigkeit, wo wir uns nur so um uns selbst drehen, muss aus unserem Leben raus. Denn zwischen Selbstsucht und Liebe des Herrn ist nichts oder nicht viel. Eigentlich ist da nichts. Entweder bist du in deiner Selbstsucht und guckst auf dich selber, was alles bei dir gerade so ansteht, oder guckst auf den Herrn, was dem Herrn wichtig ist. Eins von beiden. Entweder liebst du den Herrn von ganzem Herzen oder bist zurückgefallen in dieses, was ist mit mir? Wie geht's uns? Was ist mit mir? Was brauche ich? Ne? Jesus sitzt auf unserem Herzensthron und das sollten wir festhalten. Und seine Anliegen für sein ewiges Reich sollten deswegen bei uns ganz oben stehen. Wenn wir uns dann mit den Zielen Gottes eins gemacht haben, wenn wir das Verlangen danach haben, diese zu erkennen, dann fangen wir auch an, seine Retterliebe zu spüren und seine Retterliebe und überströmende Gnade, die er hat, auch für jeden Verlorenen zu spüren. Na? Vielleicht kommen wir auch in diese Bereiche, wo wir aus dem Flehen für die Verlorenen auch in das Weinen für die Verlorenen kommen, weil Jesus weint um jeden, der verloren ist. Weil in Ewigkeit verloren. Es gibt dann keine Chance mehr. Das sollten wir uns vom Vater erbitten, sollten wir uns von Jesus erbitten, dass wir auch in dieses Flehen, aber dann auch in dieses Weinen kommen. Denn wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Überleg mal so, wie viele werden dir begegnen, wenn du im Himmel ankommst und dir sagen, danke, dass du mir von Jesus erzählt hast. Wie viele werden es sein? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit der Gnade, dass es ganz viele sein können. Und das sollten wir uns auch erbitten. Nochmal zum Paulus zurück. 1. Timotheus 2,16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihm glauben, werden zum ewigen Leben. Wir hatten das am Anfang, dass der Paulus wirklich in dieser schlimmen Sünde war und dass es für keinen Menschen der Weg versperrt ist, solange er noch auf dieser Erde lebt, was er auch immer getan haben mag, zur Umkehr zu finden und den Glauben und das ewige Leben zu empfangen. Hierfür will Gott uns gebrauchen. Ja? Jeder nach seiner von Gott gegebenen Art und auch Berufung. Ja? Nicht jeder handelt gleich, nicht jeder macht es gleich. Jeder hat dort seinen Platz und seine Position und es sollte jeder Einzelne von euch sich zeigen lassen, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber jeder von uns sollte ihn bitten und mehrmals bitten, am besten täglich, um den Heiligen Geist. Weil wir ihn brauchen wir dazu. Wir können nichts aus uns selbst tun. Jesus hat uns ja auch gesagt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Bitte ihn, und er wird dir geben. Na? Du bist sein Kind. Na? Wir hatten das schon oft, dass wir gehört haben, wenn ein Kind den Vater bittet, dann wird er geben. Na? Wir sind ja auch viele von uns Eltern und geben unseren Kindern, was sie brauchen. Na? An Nahrung und Kleidung und so weiter. Gott wird diese Bitte erhören, weil diese Bitte ist nach seinem Willen. Er will, dass du darum bittest, dass du seinen Heiligen Geist empfängst, noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Er wird sie erhören. Bitte um weitere Erfüllung. Bitte am besten mehrmals täglich, dass er dich erfüllt. Und dass es wirklich so weit, dass du wirklich so weit in die Fülle kommst, dass es bei dir überströmend wird. Dass Jesus in dir immer mehr Gestalt gewinnt. Er immer mehr zunehmen kann in mir. Johannes der Täufer hatte auch diese Äußerung gemacht. Johannes 3,30 ist es. Ich aber muss abnehmen. Nimm aber du, Jesus, zu in mir. Das hatte der schon erkannt. Na? Der hatte zwar sicherlich auch einen Blick, dass sein Dienst jetzt abnimmt und dass Jesus als der wahre Messias kommt. Aber das spricht auch für unser inneres Leben. Na? Es gibt ja auch die Bibelstelle aus Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es gibt einen Dienst für uns, den können wir noch nicht angehen, wenn wir noch nicht voll sind des Heiligen Geistes, wenn wir noch nicht in ihm sind. Es gibt einen Dienst, den der Herr für uns hat. Da brauchen wir das. Wir brauchen diese überströmende Gnade. Wir brauchen dieses überströmende Leben in uns. Aber der Herr gibt uns, wenn wir ihn bitten. Der Herr gibt uns seinen Heiligen Geist, wenn wir ihn bitten. Er wird uns ausstatten, wenn wir gehen. Das ist nämlich der Dienst der Versöhnung. Wir können ja nochmal lesen aus 2. Korinther 18 bis 20. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir haben das gehört am Anfang, dass wir voll überströmender Gnade gefüllt sind vom Herrn, nachdem wir die biblischen Schritte selber gegangen sind. Nun sagt der Herr, du hast alles empfangen, was du brauchst, geh. Das ist mein Dienst für dich. Du bist versöhnt mit dem Vater, sagt Jesus. Bring auch den anderen die Botschaft, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Weil es ist wichtig. Wichtig, dass sie nicht in die ewige Verdammnis müssen. Es war von Gott nur überströmende Gnade, dass wir errettet sind, dass wir im Licht sind, dass wir im Glauben sind. Es ist alles nur Gnade. Na, dass wir ihn überhaupt erkennen durften, dass wir sein Wort haben dürfen, ist auch Gnade. Ist auch nicht selbstverständlich. Wir sollten immer wieder dafür dankbar sein. Gott hat uns selber in seiner Liebe gezogen und zu ihm gebracht, hat uns aus Finsternis und Sünde errettet. Dass wir selbst dieses Gnadengeschenk erhalten haben. Hier in dem Text lesen wir es, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott hat den ersten Schritt getan und wir sind darauf eingegangen. Es war seine Gnade, es war nur Gnade Gottes, dass wir auch dieses Versöhnungsangebot erkennen durften, das Kreuz von Jesus, dass wir es überhaupt erkannt haben, dass uns die Augen darüber aufgegangen sind. jetzt will er uns gebrauchen, dass auch anderen Menschen dieses Gnadengeschenk wie weitergegeben werden darf. So hat Gott uns diesen Dienst gegeben, den Dienst der Versöhnung. Gott selbst hing in Jesus am Kreuz. Er nahm die Strafe auf sich, damit er die Sünden von jedem, der dieses Geschenk annimmt, wegnimmt und ihm stattdessen die Gnade gibt. Gott selbst hat das getan. Gott selbst hing in Jesus am Kreuz. Und jetzt will er, dass wir Botschafter sind, Botschafter an seiner Stadt, Zeugen von ihm. In erster Linie geht es darum, dass wir erstmal Zeugen werden. Es geht nicht um unser Tun, es geht um unser Sein. Es geht darum, dass wir Zeugen sind. Wir Zeugen von Jesus sind. Das Tun folgt von alleine, wenn wir das sind. Wir werden vom Herrn in diese vorbereiteten Werke aus Epheser 2,10 hineingeführt. Es ist wichtig, dass wir vor dem Vater sind und diesen Dienst annehmen. Dass wir diesen Dienst annehmen für uns und dass wir sind. Wir sind es. Und dass wir es für uns festlegen und dass wir der Wahrheit glauben und gehorchen. Dann sind wir es auch. Dann sind wir Botschafter, Gesandte an seiner Stadt. Denn wenn du Zeuge bist, wirst du auch Zeugnis geben. Mit allem, was du tust, mit allem, was du sprichst, mit allem, was du sagst, so wie du handelst, es wird ein Zeugnis für die Menschen sein. Und du kannst von dem zeugen, was Jesus in deinem Leben gewirkt hat. Davon sollst du zeugen, dass Jesus dich mit seiner Liebe erfüllt hat, dir Errettung und Gnade geschenkt hat, dass du durch das Kreuz Befreiung erhalten hast und deines Herzens Heilung. Davon sollst du zeugen. Wo du vielleicht auch körperliche Heilung empfangen hast, zeuge den Menschen davon. Sag ihm einfach, was Jesus an dir getan hat. Du musst niemanden überzeugen. Du musst niemanden bekehren. Du sollst zeugen von dem, was Jesus an dir getan hat und wie groß Jesus ist. Du bist Zeuge durch das, wie du dich verhältst. Oder wie einfach Jesus in deinem Leben gewirkt hat. Wenn du einfach jemanden von dem Wirken Jesu in deinem Leben berichtest, von Bewahrung, vielleicht auch von Dingen, von denen du frei geworden bist, einfach davon berichten. Und dann merkst du, ob die Menschen auf dich hören, ob sie aufhorchen, ob sie das auch wollen oder ob sie dich ablehnen. Aber wenn sie dich ablehnen, lehnen sie damit auch Jesus selbst ab. Wir können ihnen den Jesus in uns zeigen. Na, sie müssen den Jesus in uns sehen, der Frieden hat, auch wenn die Umstände um uns herum völlig auseinanderzubrechen zu scheinen. Sie müssen dieses Licht in uns sehen, was scheint, auch wenn es völlig um uns herum dunkel ist. Dieses Zeugnis bekommen wir auch von unseren ukrainischen Geschwistern. Na, vom Oleg haben wir immer wieder gehört, ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich habe Frieden in meinem Herzen zu bleiben, auch wenn die Umstände völlig unklar sind, völlig chaotisch sind. Und ich denke, dass gerade das ist, was die Menschen in ihm sehen und in seinen Geschwistern, die diesen Frieden auch haben. Frieden inmitten von chaotischen Umständen, Frieden im Herzen, wo eigentlich man denkt, jetzt geht gar nichts mehr. Das müssen die Menschen sehen. Und das wird ein Zeugnis sein. Oft springt unser Verhalten auch lauter als unsere Worte. Ne? Aber es kann ein Türöffner sein, dass wir das Evangelium weitergeben können und reinsehen können. Bei mir persönlich war das so, ich hatte schon als Schulkind immer wieder Probleme, zu meinen Überzeugungen zu stehen. Ob das mein Lieblingsfußballverein war, ob das vielleicht die Lieblingsautomarke war, die ich hatte in der Schule. Ich hatte immer Probleme. Ich habe gesagt, ich habe da niemandem erzählt, weil ich wusste, die haben was anderes gemacht und das, was ich hatte, fanden die doof. Also ich habe mich da zurückgehalten und habe gedacht, nee, erzählst du einfach mal nichts darüber. Und genauso war es dann auch, wo ich Jesus als meinen Herrn angenommen hatte auf meiner Arbeit. Ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, ich weiß, die denken überhaupt nicht so. Ich hatte Riesenprobleme. Aber ich habe den Herrn gesucht und ich habe auch vielleicht mit menschlichen Toten probiert, zu meinem Glauben zu stehen. Ich hatte als Jugendlicher wie ein Kreuz getragen eine Zeit lang, aber es war für mich Krampf. Ich habe geschwitzt, ich habe wirklich, oder habe so kleine Kärtchen auf mein Arbeitsblatt gelegt mit Bibelversen, die dann irgendwann auch wieder weg waren. Es war aber für mich Kampf. Ich habe auch mal als Jugendlicher versucht, andere einzuladen zu einer Veranstaltung, die damals war. Ich habe alles durchgeschwitzt. Es ging überhaupt nicht. Und dann habe ich so ganz bewirrend den Kollegen den Zettel überreicht und war froh, dass ich ihn eingeladen hatte. Ja, aber der Herr hat mir mittlerweile einen anderen Weg gezeigt. Ne? Wie der Paulus zu sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Also hat der Herr mir dort andere Wege gezeigt. Das hat dann erst mal ein paar Jahre geruht, weil die Erfahrungen waren halt für mich damals erst mal negativ. Irgendwann fing es an, dass ich gesagt habe, okay, stelle ich mir halt erst schon mal einen Kalender hin mit einem Bibelspruch. Das war so der erste Schritt. Dann irgendwann habe ich auch wieder mit meinen Kollegen zusammen gegessen. Okay, jetzt bete ich vorm Essen. Ich versuche das jetzt immer länger zu machen. Mal sehen, wie es noch hingeht. Dann gab Gott mir eine Person, der ich immer wieder über den Glauben sprechen konnte. Immer mal wieder. Jetzt vor kurzem habe ich gedacht, jetzt kannst du eigentlich lange nicht mit mir reden. Schon sind wir über ein Thema mit ihm wieder ins Gespräch gekommen. Nur so durch diesen Herzensgedanke von mir, na eigentlich wäre es mal gut, wenn wir mal wieder reden würden. Sind wir über ein Thema wieder reingekommen in dieses Gespräch. Ne? Um dort weiterzumachen. Und ich werde auch weiter dranbleiben. Aber Gott macht nicht gleich die ganze Firma zum Herrn. Er gibt dir eine Person. Und vielleicht tust du zwar dort deine Arbeit, die irdischerseits getan werden muss, aber vielleicht schickt dich Gott eigentlich auf deine Arbeit wegen einer Person, die offen ist, die zum Glauben finden soll und wird. Das erbitten wir. Ne? Und ja, und auch wie diese Gespräche abgelaufen sind, das war einfach vom Herrn, das war nicht mehr dieses zittrige, bibrige, so jetzt muss ich dir mal die Einladung geben, weil mein Pfarrer hat gesagt, dass wir einladen sollen. Das war anders. Ne? Das war einfach vom Herrn geführt, du kriegst früh, es ging so los, ich habe früh einen Eindruck bekommen mit zwei Bibelversen für jemanden, da habe ich die dem aufgeschrieben und gezeigt. Da hat sie sich durchgelesen, ist zu mir zurückgekommen und hat mich dann darüber dann ausgefragt. Und das ging wie von alleine. Da musste ich nicht irgendwie zittrig sein oder irgendwie Schweißausbrüche haben oder so. Da hat man vielleicht nur trotzdem, aber man merkt den Unterschied, wenn es vom Herrn ist und wenn es nicht vom Herrn ist. Ne? Ja, so in etwa. Und so ging das immer weiter, dass ich auch mal dort an dieser Arbeitsstelle, haben wir oft bis zu zweit gearbeitet, konnte ich auch mal für ihn beten. Ich weiß zwar nie, was rausgekommen ist, aber wir bleiben einfach weiter dran. Na, und mal sehen, was nächste Woche so der Herr vorbereitet hat. Genau. Und da kam ich dann an den Punkt, dass ich wusste, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil einem jeden, der glaubt. Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Also wir sind gehorsam, wenn wir im Glauben Zeuge von Jesus gegenüber den Menschen sind. Und wenn wir uns nicht schämen. Wenn sie uns ablehnen, lehnen sie uns ab. Aber sie lehnen Jesus ab, nicht uns. Das ist nicht unsere Verantwortung, wie die Menschen darauf reagieren, wenn wir ihnen weitergeben von Jesus. Wenn wir Zeuge sind von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Sondern es ist nur unsere Verantwortung, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und da sind mir dieser Bibelvers mit dieser vorbereiteten Werke aus Epheser 2,10, da ist mir da schon immer sehr wichtig geworden, weil ich mich dann nicht mehr auf mich selber stütze und selber denke, ja, jetzt muss ich irgendwie selber was machen. Nein, ich kann mir das erbitten. Ich kann Gott konkret darum bitten, ich bin dein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die du bereitet hast, dass ich heute in ihnen wandle. Und zwar von Montag bis Sonntag und nicht nur, wenn ich dran bin mit Predigen. Na? Und das ist einfach ein Stück weit diese Retterliebe, die in unseren Herzen brennen muss. In unseren Herzen muss diese Retterliebe Gottes für jeden Menschen ein Stück weit brennen. Und die bringt uns dann auch dazu, das zu tun, auch mal zu überwinden, auch mal einen Schritt zu tun auf jemanden zu, obwohl es uns vielleicht erst einmal ein bisschen Mühe kostet. Ich musste mich gestern Abend, habe ich mich nochmal daran erinnert, warum hat David seinen Sohn Absalom verschonen wollen? Ihr wisst es ja alle, der Absalom war aufständig, wollte David als König stürzen. Und als David wusste, den Endkampf gewinne ich, hat er zu seinen Leuten gesagt, geht mir schonend um mit den Jungen. Warum hat er das gesagt? Der David wusste genau, wenn der jetzt nicht umkommt, bringt er weiter Probleme, wenn er sich nicht ändert in seinem Herzen. Weil Absalom in Sünde war und weil er unerrettet war. Ohne den Herrn war er verloren. Und das war für David das größere Problem, als das Königtum vielleicht zu verlieren. Und wir brauchen auch diese glühende Retterliebe, diese Retterliebe in unseren Herzen für jeden Menschen, der noch nicht errettet ist. Weil Gott sieht alles aus der Ewigkeitsperspektive. Wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Und vielleicht handelt er auch manchmal so. Und so sollten wir selber auch jede Chance nutzen, die uns der Herr bietet, jede Gelegenheit nutzen, die er uns zeigt, wirklich den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen, die sie brauchen. Denn auch sie brauchen überströmende Gnade in ihrem Leben. Ja, sie brauchen, dass wir ihnen das Evangelium bringen, dass wir ihnen das Evangelium bringen, wie wir in 2. Korinther auch Kapitel 1. Korinther 2 war es, glaube ich, dass wir ihnen das Evangelium bringen in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und dass wir das Kreuz predigen, wie wir dort lesen. Na? Dass wir es auf Grundlage des Kreuzes tun. Und dass wir ihnen diese Botschaft bringen, Errettung und Gnade. Und sie werden es erkennen in uns, dass unsere Worte nicht bloß leere Hülle sind, wenn Jesus wirklich aus uns herausstrahlt. Wenn wir wirklich in sein Bild hinein verändert worden sind, nach Römer 8, Vers 29. Sie werden es erkennen, sie werden es sehen. Ja? Das einfache Evangelium des Kreuzes erreicht die Herzen der Menschen. Wir müssen da nicht irgendeine Schuhe ringsherum machen, sondern einfach das, was der Herr uns für diese Person aufs Herz legt, weitergeben. Einfach reinsehen, bis das irgendwann mal durch ist, dass er sagt, hier, ich will jetzt auch zum Herrn kommen, ich will auch Errettung, ich brauche das auch. Jesus hat uns ja gesagt, geht nun hin und macht zu Jüngern. Na, geht nun hin und macht zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Aber dafür brauchen wir selber diese überströmende Gnade in uns, die dann wirklich überläuft zu den anderen hin. Na, diese überströmende Gnade ist zuerst mal für dich, wenn du errettet wirst, aber für andere ebenso. Und das muss beständig weiterlaufen. So ist es auch gut, solche Zeugnisse zu hören, zum Beispiel von dir, Judy, ne, von deiner Arbeit, gerade getauft und dann in der Nacht schon so gute Gespräche mit der, ich glaube, Auszubildende vielleicht. Das fließt sofort weiter. Und so wie du weitergibst, füllt der Herr bei dir nach. Ist ja gleich das Nächste. Ne? Wenn du weitergibst, gibt der Herr wieder hinterher und es bleibt frisch, es bleibt lebendig, es bleibt voll Segen, voll Kraft und du kannst weitergehen in diesem Werk. Ja, Jesus, wir wollen dir danken, dass wir selbst diese überströmende Gnade von dir empfangen durften. Wir danken dir, dass du Herr bist. Wir danken dir, dass du den Sieg hast. Wir danken dir, dass du auch uns in unserem Leben führst, dass du auch uns durch deine Gnade errettet und uns den Weg zum Leben gezeigt hast. Danke, dass wir selbst hier heute stehen dürfen, dass wir einfach von deinem Wort hören können, einfach von dir hören können, was du willst. Du allein bist der Herr, du allein hast den Sieg und du weißt um einen jeden, der diese Gnade, der diese Errettung noch nicht empfangen hat. Du weißt um jeden, Herr, der momentan auf dem Weg in ewige Verdammnis ist, der auf dem Weg in ewige Trennung ist von dir. Und Herr, wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen von uns in der Gemeinschaft mit dir, in den Gebeten, dass du uns hineinbringst in dieses Flehen, dass du uns hineinbringst in dieses Weinen für die Verlorenen. Führe uns, dass wir uns eins machen mit deinen Absichten und Zielen, jeden einzelnen von uns. Dass deine Absichten und Ziele ganz oben auf unserem Herzen brennen und dass wir erkennen für jeden Tag, was du an neuen Guten vorbereitet hast. Danke, Herr, dass du gut bist. Danke, dass du es wirken wirst. Danke, dass du uns alles geben wirst, was wir dazu brauchen. Du allein bist mächtig, du bist heilig. Und was bei uns, den Menschen, unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Es ist möglich bei dir und wir vertrauen auf dich, den alleinigen, starken und mächtigen Herrn, der in uns wirkt zum ewigen Leben, für uns, aber auch für andere. Danke, Herr, dass du uns zur Gnade und zum ewigen Leben berufen hast. Und danke, Herr, dass du uns auch führen wirst, anderen diese Botschaft zu verkünden. Wir bekennen und wir halten es fest. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter an deiner Stadt, Jesus. Wir sind die Zeugen von dir. Wir bekennen, dass wir in deinem Namen gehen werden und das vollbringen, wozu du uns gesandt hast. Denn davon leben wir, das Werk zu tun, was du uns gegeben hast, um es zu vollbringen, Herr. Danke dafür, dass das unser Brot ist. Du bist allein der Herr und führe du uns jetzt auch in diese Zeit. Leite uns durch deinen Geist, führe uns in allem nach deinem Willen. Danke, dass du uns durch deinen Geist hineinbringst und formst. Alle Ehre sei dir. Amen.